Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.
Wie so vieles auf dieser Welt funktioniert auch dieser Podcast nicht ohne Unterstützer. Vielen Dank an Bike Leasing Service, Brompton Falträder, VeloPro, Versicherungslösung für deinen Betrieb.
Thorsten, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, Helmut Stadler ist gestorben.
Ja, gelesen habe ich das.
Was macht das mit dir? Wie kennst du Helmut Stadler?
Ja, ich persönlich kenne ihn nicht. Also natürlich, man kennt ihn ja in der Branche. Jeder weiß, wer es ist, glaube ich. Ich habe immer nur die Geschäfte mehr oder weniger gekannt oder irgendwie beobachtet aus der Ferne, was die Geschäfte so treiben, und war immer beeindruckt davon, wie klar die Positionierung dieser großen Einkaufsmärkte und wie klar die Strategie da war.
Also ich habe jetzt gelesen, es sind 22 Filialen in Deutschland und ich glaube noch in Österreich auch Filialen. Aber sag mal, was ist denn für dich eindeutig positioniert?
Also eindeutig positioniert ist für mich zum Beispiel, wenn ich an Stadler denke, dann denke ich an große Räume, die irre hoch sind, wo zum Beispiel Helme bis unter die Decke gestapelt sind, die so einen unheimlichen Warndruck ausüben. Auf den Kunden, der also weiß, hier findet er alles, hier ist unheimlich viel Ware, ich kann hier einfach was kaufen und ich kann hier schnell kaufen und ich bin ganz sicher, dass ich hier alles kriege. Das ist für mich auch eine eindeutige Positionierung.
Das heißt, Beratung steht nicht im Vordergrund oder Beratungszeit irgendwie so bei 5 bis 10 Minuten und möglichst viel Ware verkaufen in kürzester Zeit. Ist das irgendwie das Credo?
Ja, ich kenne sogar Insider-Geschichten, die mir persönlich zugetragen worden sind, wo von 5 Minuten Beratungszeit pro Fahrrad als Höchstmaß mal ausgegangen worden ist. Das ist ja auch eine Strategie, die man anwenden kann. Also einfach zu sagen, das ist so und wer mehr quatschen will, der soll eben in ein anderes Fahrradgeschäft gehen. Das ist ja dann auch ganz klar zu sagen, meine Zielgruppe ist XY. Ob man das jetzt befürwortet und gut findet oder nicht gut findet, das steht jetzt auf einem völlig anderen Blatt, glaube ich. Ich bewundere nur diese klare Ausrichtung und dieses klare Durchziehen dieses Konzepts.
Ich meine, wir als in den VSF-Läden haben wir einen genau anderen Entwurf. Wir sagen ja immer, Beratung ist eigentlich unser Kernjob und wir nehmen uns ja wirklich ausführlich Zeit für die Kunden. Das heißt, der Entwurf ist ein anderer. Aber wir verkaufen auch, und das muss man wohl auch ganz klar so zugeben, nicht die Menge an Fahrrädern, die Stadler verkauft hat.
Definitiv nicht die Menge. Da können wir, glaube ich, noch so viel strampeln. Da sind ja die neuesten Umsatzstatistiken auch bekannt geworden. Ich wundere mich immer wieder darüber, wie viel Millionen oder 100 Millionen Euro Umsatz denn diese Geschäfte machen. Das ist schon irre. Aber ein ganz großer Vorteil, ich habe das immer wieder mal von Kollegen gehört, die in der Nähe von so einer Stadler-Filiale ihr Fahrradgeschäft betreiben, dass die Werkstätten da sehr gut florieren und prosperieren auch. Das ist ja eben auch keine Stärke von Stadler gewesen, die Reparaturdienstleistung für die vielen verkauften Räder anzubieten. Da profitieren dann andere von.
Es war ja offensichtlich auch nicht Teil seines Geschäftsmodells und das erkennen wir ja von vielen Großmärkten, von vielen Flächengeschäften, dass sie nicht annähernd so viel Werkstattkapazitäten zur Verfügung stellen, wie sie Räder verkaufen, und dass das ja wohl offensichtlich auch Teil des Konzepts ist.
Andere News, die ich noch gelesen habe, habe ich aus der Velobus mitgenommen, habe ich mit Sicherheit auch von Bosch direkt zugeschickt bekommen. Das neue Update ist da. Ich habe es auch von Bosch gekriegt, gar keine Frage. Da sind mehr Möglichkeiten für uns Händler gerade drin. Das finde ich jetzt sehr interessant.
Klär mich auf. Ich habe diese Nachricht überlesen und nicht gelesen. Also was sagt dieses Update?
Also das nächste Update ist das Update 1.2.0. Und da kann ich mich als Fachhändler registrieren und dann kann ich die neuen Smart-Systeme auch besser für die Probefahrten konfigurieren, so dass alle Funktionen schon bei der Probefahrt zur Verfügung stehen. Und der Käufer kann später dann sich neu registrieren auf dem Fahrrad. Und das war bisher so, also bei uns war es oft so, dass wir nicht registrierte Smart-Systeme losfahren haben lassen. Und dann hat man natürlich nicht alle Funktionen. Und manche Kunden wünschen sich natürlich schon für die Probefahrt auch viele Funktionen aus dem smarten System raus. Also da ist ein bisschen was besser geworden. Ich finde, so typischerweise als Fachhändler, wo gerade jetzt im Frühling so viel los ist, da überlässt man sowas vielleicht auch ganz gerne mal. Also ich glaube, auf jeden Fall ein Hinweis für die Werkstatt, kümmert euch mal drum und die Räder aus dem Verkauf tatsächlich auch updaten und dann sind Funktionen besser erreichbar.
Ich habe jetzt gelesen bei uns im Forum, dass man in einem Diagnosefall jetzt in der Zwischenzeit auch ein Bild runterladen muss und zuschicken muss und es nicht mehr sozusagen die Servicenummer reicht. Ist das auch Teil der Neuerung? Das wäre ja keine Verbesserung.
Ich habe das auch im Forum gelesen und habe mich sehr darüber gefreut, dass es da ein bisschen Protest gab. Ich glaube, ich habe vor anderthalb Wochen eine bitterböse E-Mail an Porsche geschrieben, was der Quatsch mit den Bildern soll. Nee, das ist aber, glaube ich, eine ganz andere Geschichte. Eher mit dem neuen Update ist es tatsächlich möglich, Diagnoseberichte direkt auf dem Konto des Kunden abzulegen. Und das ist eigentlich auch noch ein Vorteil, also von dem Update. Das andere ist die Bosch-Reklamationsabteilung. Das ist ja eher wieder eine andere Baustelle.
Okay, andere Baustelle. Dann habe ich noch gelesen, Rose hat Rekordumsatzzahlen gemeldet. Hast du das auch gelesen?
Habe ich auch gelesen. Neue Rekorde bei Rose, ja. Ich finde auch, dass Rose tatsächlich auch einen guten Job macht. Ich glaube auch, dass die eine gute Positionierung im Markt gefunden haben oder sich bereitet haben. Und da ist, das gehört natürlich Anerkennung, dem gebührt Anerkennung. Und ich glaube, die machen vieles richtig. Auch wenn das natürlich jetzt ein Mitbewerber und ein Konkurrent ist. Aber auf der anderen Seite natürlich auch ein Partner. Also die, ich habe ja Rose als Frost F. Allright Werkstatt als Partner. Das ist ein fairer Deal und die Rose-Kunden sind auch gute Kunden bei mir im Geschäft.
Ja, ich kenne ja Thorsten Heckart Rose aus der Bundespolitik. Er unterstützt schon seit langem irgendwie, ob das jetzt unseren Auftritt auf Viva Velo ist oder insgesamt in alle Initiativen auch in den verschiedenen Verbänden zur Verkehrspolitik. Also der ist da sehr engagiert. Von daher kann ich auch nur gratulieren dazu, obwohl wir ja wissen, ne, alte Kaufmannsregel, Umsatz ist nicht gleich Ertrag. Also wir hoffen, dass nicht nur der Umsatz nach oben gegangen ist, sondern dass der Ertrag auch entsprechend mitgewachsen ist. Das können wir alle gebrauchen.
Dass der auf jeden Fall noch stimmt, und aber bei den meisten ist ja schon der Umsatz jetzt nicht stimmig. Von daher bin ich ganz zuversichtlich und wünsche auch alles Gute und hoffe, das geht gut weiter mit den Jungs.
So, wir hatten ja eigentlich für diesen Podcast ein ganz eigenes Thema, nämlich 12 Fragen aus dem Plenum, würde ich jetzt mal sagen. Von den ZuhörerInnen wollten wir Fragen zulassen und ein paar Fragen haben wir gesammelt.
Dann sag doch mal, welche Frage wir als erstes behandeln wollen und wer hat die gestellt?
Wir beginnen mal mit Thomas Barth von Faradies aus Halle. Der fragt uns, welche Bedeutung hat das Verhältnis von Warenlagerbestand zu Umsatz für die Zukunftsfähigkeit eines Fahrradfachgeschäfts? Oder gibt es Benchmarks?
Ja, ich vermute ja, dass Thomas hier auch ein bisschen auf die Lagerdrehzahl abzielt. Das Thema ist ja ein bisschen komplexer und wir haben diese Frage schon mal beantwortet mit der Lagerdrehzahl, auch tatsächlich mit den Benchmarks dazu. Wenn er denn die Lagerdrehzahl meint, die nicht unbedingt zwingend jetzt mit dem Lagerbestand was zu tun haben muss, dann verweise ich auf frühere Episoden, wo wir das abgehandelt haben. Und wenn es jetzt tatsächlich um die Lagergröße geht, dann würde ich ja sagen, wenn ich genug Geld habe, kann ich mir auch ein großes Lager anlegen. Und ich weiß aber auch ganz genau, so ein Lager anzulegen, da sind ja Sachen drin, die dann relativ schnell veralten und dann vielleicht auch viel weniger wert sind. Ich war immer früher von dem Lager von einem Freund von mir, der ein Sportartikelgeschäft hatte und auch Bademoden. Da war es dann so, wenn der Sommer vorbei war und diese wirklich sauteuren Badeanzüge und Bikinis, die hat er kurz runter reduziert und 2 Wochen später in Müll geschmissen. Die hat er nicht mehr mit ins nächste Jahr geschleppt, weil es einfach überhaupt keinen Wert hatte. Das heißt, so ein Lager ist natürlich viel stabiler bei uns in der Branche, aber eine gewisse Entwertung findet auch da statt.
Ich glaube, dass du sagst es ja zu Recht, dass die Größe des Warenlagerbestands ja eher von der Finanzierung abhängt und wie gut man finanzieren kann und wie leicht und wie kostengünstig man finanzieren kann. Und dann kann ja ein Fahrradgeschäft immer noch zukunftsfähig sein, wenn er das gut hinkriegt, in bestimmten Rahmen selbstverständlich. Das heißt, eher die Kosten der Finanzierung sind dort entscheidend und nicht die Größe des Warenbestands. So. Und das Zweite ist, wie gut kann ich eigentlich verkaufen? Also nicht nur beraten, sondern wirklich verkaufen. Also wie schaffe ich es im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr, Ware zu verkaufen, die vielleicht nicht mehr so hoch aktuell ist, und mit welchen Abwertungen muss ich rechnen? Das sind ja die Faktoren, die da eine Rolle spielen in der Frage vom Thomas.
Ich glaube, ein ganz entscheidender Faktor ist der Preis der Fahrzeuge, weil das hat den Lagerwert in den letzten Jahren ja enorm nach oben geschraubt. Also natürlich haben die Lieferbedingungen und das Nachliefern und das Liefern zum falschen Zeitpunkt und vielleicht auch noch eine Kaufzurückhaltung dazu geführt, dass die Lagerbestände gestiegen sind. Aber eben auch der extrem hohe Preis pro Fahrzeug führt zu einem sehr, sehr hohen Lagerbestand. Und ich glaube, in der Fahrradbranche tut sich gerade niemand leicht, einen hohen Lagerbestand zu finanzieren, weil das Geld einfach nicht da ist. Von daher würde ich sagen, versucht niedrige Lager zu haben, versucht wenig Wert im Lager zu haben. Ich glaube, das macht schnell und flexibel für die kommenden Jahre.
Zu diesem Thema gibt es übrigens in der nächsten Velobiz-Ausgabe auch noch ein Special, nämlich Lagerdrehzahl, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Da haben wir ja auch sehr intensiv dran mitgearbeitet vom VSF aus mit Andreas Löbeck zusammen. Also das wird nochmal sehr, sehr genau erklärt. Da ist die Lagerdrehzahl übrigens auch nochmal schwarz auf weiß erklärt. Also guckt einfach mal rein und dann glaube ich, sind alle Fragen beantwortet und haltet euer Lager niedrig.
Dann würde ich jetzt zur nächsten Frage kommen, nämlich zu Felix von Carajo Bikes aus Freudenstadt. Der fragt uns nämlich, wie viel Arbeitszeit wird tatsächlich in Arbeitswerten umgesetzt? Wie sieht das bei anderen Werkstätten aus und wie wird das im Verkauf oder der Verwaltung abgebildet? Welche Tools nutzen andere? Also die Frage nach der Effizienz in der Werkstatt und der Arbeitswertequote.
Ist eine häufig gestellte Frage und das wird immer viel diskutiert. Ich glaube, das Wichtigste da, und das haben wir ja schon sehr oft gesagt, ist, dass die Datenbasis die gleiche ist. Da muss man sich sehr genau und sehr lange drüber unterhalten, was die Datenbasis ist. Wenn die Datenbasis die gleiche ist, dann weiß ich, dass es Geschäfte gibt, die so zwischen 40% und 60% liegen. Das heißt also, von einer Stunde Arbeit sind dann zwischen 40% und 60% dieser ganzen Stunde werden an den Kunden auf der Rechnung weiter berechnet. 50% ist eigentlich ein guter Wert.
Jetzt klingt das ja für andere, gerade auch Handwerksbetriebe, tatsächlich als relativ schwache Quote. Hast du eine Begründung, warum das nur 50% sind?
Ja, also wenn ich jetzt mit Menschen aus anderen Branchen rede und mit meinem Gärtnerbetrieb rede, dann sagt der, naja, ich habe hier eine Pflegekolonne und wenn die irgendwo hinfahren und da anderthalb Stunden arbeiten, die Anfahrt berechne ich ja auch als Arbeitszeit, dann ist doch 100% von denen berechnet. Dann kommt meine Frage ja, und wer schickt die Rechnung, wer macht das Angebot und wer hat sich den Garten vorher angeguckt? Ja, aber das rechnen wir da nicht mit rein. Und ich glaube, da liegt genau der Punkt. Bei einer Reparaturannahme, wer bezahlt die Reparaturannahme? Der Kunde in der Regel nicht. Das heißt, der Mechaniker in der Werkstatt muss ja schon mal die Zeit des Reparaturannehmenden wieder mit reinarbeiten. Und so kommen wir von einem zum anderen. Und deswegen sage ich, 50% ist eigentlich schon ganz gut. Und so kalkulieren sich dann eben auch die Stundensätze.
Wir hatten auf dem letzten RFA-Kongress hatten wir auch die Diskussion abends dann beim Beisammensein und haben das verglichen, nämlich unsere Stundensätze auch mit Stundensätzen, ich sage jetzt mal, von Zimmerleuten oder Dachdeckern und so weiter. Und es ist völlig klar, dass unsere Stundensätze im Vergleich relativ hoch sind, aber diese AW-Quote halt relativ gering. Auch da ist es wieder klar, wenn du es dachdecken lässt, kommt einer zu dir und berät dich, gibt vielleicht auch nochmal ein Angebot ab und es gibt mal eine Nachbesprechung, dann wird das ungefähr, ich sage jetzt mal, 3 Stunden, 4 Stunden dauern. Bei mir, ich bin gerade dabei, das dachdecken zu lassen, war es sogar weniger. Dann hast du einmal diese Besprechung und dann sind die aber 2 Wochen am Arbeiten. Und zwar ohne Unterbrechung, ohne, ja, dauernde irgendwie Unterbrechung der Arbeit. So, und da steigt natürlich die Effizienz und da ist das Verhältnis Arbeit zu bezahlter Arbeit natürlich dann fast 100%, sage ich mal, zumindest in dieser Zeit, wo sie ohne deinen Einfluss einfach nur das Dach decken.
Genau.
Ich glaube, das ist ein Unterschied.
Und der Unterschied ist natürlich auch, dass alle anderen Kosten extra berechnet werden. Also deswegen müssen wir schon höhere Stundensätze ansetzen. Wenn du fürs Dachdecken einen großen Kran brauchst, dann wird er dir die Kranarbeitsstunde extra berechnen. Die Fahrradwerkstatt, die ja immer sehr technisch sehr, sehr hochgerüstet ist, die wird nicht extra berechnet, sondern die muss immer mit eingearbeitet werden. Die Mieten in der Stadt sind auch relativ höher als jetzt, wenn ich einen Dachdeckerbetrieb auf dem Land oder im Industriegebiet habe. Also das alles mit reinkalkuliert, aber unterm Strich, wenn jetzt du als Zuhörerin oder du als Zuhörer sagst, Mensch, jetzt komm noch mal rüber mit der Zahl, bist du besser als 50%, dann bist du wirklich gut, bist du schlechter als 50%, ist es immer noch okay, wenn du nicht deutlich schlechter bist.
Dann haben wir eine nächste Frage und zwar von Jürgen Fuchs von Fahrrad Fuchs, der aus Groß-Gerau, der fragt uns nämlich, welche Langzeitauswirkungen hat die Babu-Rückrufkatastrophe auf den Lastenradmarkt? Wird der Lastenmarkt dadurch stark ausgebremst oder der Lastenradboom nicht mehr auf, oder ist der Lastenradboom nicht mehr aufzuhalten? Also das ist eine Frage, es sind seine zwei Fragen. Vielleicht können wir die auch hier mal kurz diskutieren.
Enra, die E-Bike-Versicherung. Wichtig, wertvoll, wow. Denn nur im Schadenfall zeigt sich, wie gut eine Versicherung ist. Und Enra ist richtig gut. Denn 4 von 5 Schäden sind innerhalb von 2 Tagen erledigt. Übrigens, Enra versichert auch Fahrräder.
Ich habe da natürlich auch ein bisschen Meinung. Grundsätzlich müsste ich ja eigentlich ganz froh drum sein, dass diese Fahrräder tatsächlich jetzt mal vom Rückruf betroffen waren. Ich hatte, bevor diese technischen Mängel offensichtlich geworden sind oder beziehungsweise bevor sie offiziell geworden sind, habe ich schon relativ stark über diese Fahrräder abgelästert, wegen der fehlenden Stabilität, wegen der fehlenden Fahrdynamik und. Und dann bist du natürlich immer irgendwie, wirst du immer als Spinner hingestellt, der irgendwie nicht bereit ist, günstige Fahrräder zu verkaufen oder eben die Kundenwünsche nicht erfüllen will. Und dann kamen diese Rückrufe und da kann man sich natürlich still hinstellen und sagen, habe ich ja schon immer gewusst. Wusste ich natürlich nicht, aber in jedem Fall weiß ich nicht, ob das wirklich so schlimm ist, wie das jetzt oder wie das jetzt gesehen werden kann.
Also ich würde das mal so beantworten. Ich meine, eine kleine Anekdote vorab, bevor ich das beantworte. Ich habe eine Freundin, die tatsächlich einen schweren Unfall hatte und deswegen nicht mehr gut laufen konnte, zu einem Lastendreirad geraten. Und sie hat sich dann auch ein Babu-Lastendreirad gekauft, gegen meine Empfehlung. Ich hatte ein anderes empfohlen. Ich habe gesagt, Babu ist nicht die gute Qualität. Ich habe mir natürlich vorher auch Erkundungen eingeholt und habe gesagt, irgendwie so, kauf lieber was anderes. Sie fand das aber schick und nice und da konnte sie ihren Hund vorne in die Kiste reinpacken. Deswegen fand sie das toll und ist natürlich jetzt ganz erschrocken von dieser ganzen Rückrufaktion. Aber meine Haltung ist relativ klar. Ein Rückruf ist was in allen produzierenden Betrieben und Unternehmen immer passieren kann. Und was auch ganz normal ist, was in der Automobilindustrie passiert und was eine ganz klare formale Abwicklungsreihenfolge hat. Also hält man sich daran, dann entsteht auch für die Branche oder für das Produkt kein Schaden auf Dauer. Was hier einfach für Schaden gesorgt hat, ist, dass insbesondere der deutsche Markt ganz lange in Unklarheit gelassen wurde. Also die Händler wurden nicht versorgt mit der Information, wie der Rückruf abzulaufen hat und was sie zu tun haben. Das heißt, Kunden kamen in den Handel und bekamen keine Antwort. Und sie wussten nicht, ob sie ihr Rad jetzt zurückgeben können oder müssen, ob sie das überhaupt noch fahren dürfen und so weiter. Also sie wurden also bestimmt über 3 Wochen im Unklaren gelassen. Das geht besser. Und das ist sicherlich ein Manko gewesen. Aber dass ein Rückruf generell passieren kann, das gehört zur Produktionswahrheit von technischen Produkten einfach dazu.
Wenn ich die Frage von Jürgen richtig verstehe, dann fällt das ja auch immer mit den anderen Sachen zusammen, dieser ominöse Test mit den Kindern, die dann von Autos umgefahren werden im Lastenrad, plus den Rückruf, plus gerade im Frühjahr immer wieder Kampfradler-Diskussionen, Lastenräder brauchen zu viel Platz, Lastenräder fahren Leute um. Diese ganzen Sachen zusammen, da hat man natürlich irgendwie ein bisschen das Gefühl von Gegenwind und das verstehe ich auch. Aber ich glaube, das ist einfach so, wenn wir mit den Lastenrädern die Straße erobern, was wir definitiv gerade tun, dann wird das natürlich nicht unbeobachtet bleiben und es wird immer Leute geben, die das irgendwie doof finden.
Ja, das Lastenrad ist Projektionsfläche und Symbolbild für ganz viel, was Leute irgendwie als vielleicht auch als Berliner Blase oder als die Dinge, die in den Städten passieren, subsumieren. Aber klar ist einfach, das Lastenrad hat viele, viele gute Gründe und das zu nutzen und das wird auch nicht aufhören durch einen Rückruf. Und das meine ich eben, wenn ein Rückruf ordentlich abgewickelt wird, dann entsteht daraus kein Schaden und schon gar nicht für ein ganzes Produktsegment.
Also können wir Jürgen die Antwort geben, sehen wir auf jeden Fall nicht so, wird gar kein Problem sein. Lastenrad wird immer weiter vorwärts gehen und wahrscheinlich eher mehr als weniger werden.
So würde ich das sehen. Ich meine, vielleicht die kleine Ergänzung noch, ob der Schaden für Babu groß oder vielleicht zu groß ist. Das können wir nicht beurteilen, das kann ich nicht beurteilen, aber es für die ganze Sparte, würde ich sagen, entsteht kein mittel- oder langfristiger Schaden.
Ganz im Gegenteil, könnten ja vielleicht Kunden jetzt auf qualitativ hochwertigere Fahrräder wechseln, weil sie sagen, Mensch, das war ganz nett, aber wenn es noch besser geht, dann suche ich mir doch was anderes.
Wir haben hier eine weitere Frage von Michael Bergmann, von Bergmann Bike and Outdoor aus Thum und Annaberg. Der fragt uns, wie kann man bewusst verkürzte Öffnungszeiten so mit dem Verkaufsteam und Werkstattteam umsetzen, dass ein echter Gewinn an Effektivität auf der einen Seite und gesteigerte Kundenzufriedenheit auf der anderen Seite ergibt? Thorsten, was ist deine Antwort?
Das ist, glaube ich, zu viel erwartet, dass ich darauf direkt eine Antwort habe. Aber ich meine, gut, klar, ein paar Ideen kann man natürlich dazu haben. Ich weiß nur nicht wirklich, was die Antwort ist.
Also ich hätte ja schon mal ein paar Ansätze. Also das eine, was ich weiß, ist, wenn wir kennen ja das berühmte Hamsterrad. Also die Menschen, die über viele Jahre hinweg ganz, ganz viel Öffnungszeiten parat gestellt haben und praktisch aus diesem Kreislauf des permanenten Arbeitens und praktisch operativ tätig Seins nie rausgekommen sind und sich nie Zeit genommen haben, sich entweder zu erholen oder strategisch über den Betrieb nachzudenken. Also das Erste ist ja, wenn du erholt an die Arbeit gehst, bist du schon mal kundenfreundlicher. Das wäre meine erste Antwort.
Ja, aber in der Frage lese ich ja so ein bisschen, wie kann ich das mit dem Team, Werkstatt und Verkaufsteam, wie kriege ich das hin? Also wie kann ich die von überzeugen oder wie arbeiten die effektiver in dieser Zeit? Ich glaube einfach, wenn man die Zeiten verkürzt und den Druck in diesen wenigen Zeiten erhöht, dass dann auch die Effektivität einfach besser wird. Aber das ist natürlich noch eine Frage der Überzeugung und ich glaube auch, dass es nicht ganz einfach umzusetzen ist.
Naja, es gibt ja genug Studien, die da belegen, ist ja gerade nicht zuletzt durch die Streiks bei der Bahn und die Forderung nach einer 4-Tage-Woche irgendwie besprochen worden. Es gibt genug Studien, die belegen, dass eine 4-Tage-Woche in einigen Unternehmen, das betrifft natürlich nicht alle, weil es nicht überall geht, aber in einigen Unternehmen zur Effektivität beigetragen haben. Also die Menschen haben in weniger Stunden fast das Gleiche geschafft und geleistet, wenn nicht sogar das Gleiche.
Ja, aber der andere Teil der Frage betrifft dann ja wieder die Kunden. Also wir haben ja gerade aus der Branche ganz oft oder in letzter Zeit gehört, Corona ist vorbei, wir müssen uns wieder Mühe geben und wir müssen viel mehr Öffnungszeiten und wir müssen uns an die Kunden anpassen und wir müssen alle Wünsche der Kunden erfüllen, was die Öffnungszeiten betrifft. Also abends, alle Tage, samstags und am besten auch noch sonntags. Ich bin da ja ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube, dass wenn man sich konzentriert und sehr fokussierte Öffnungszeiten hat, dass eben dann die Kunden zu einem kommen, die man dann auch zu der Zeit haben möchte. Das tut weh, glaube ich. Ich glaube, wenn man sich ganz ehrlich macht, dann würde man mit so reduzierten Öffnungszeiten eine ganze Menge Kunden ausschließen.
Naja, aber gleichzeitig, das weiß ich ja, wie du das machst. Du machst ja vor allen Dingen Beratungszeiten aus. Das heißt, die Kunden können bei dir buchen und da stellst du Beratungszeiten bereit. Wenn man den Kunden gezielt und ganz genau sagt, wie viel Zeit man sich für sie nimmt, dann entsteht ja was ich als Kunde auch in einem Fahrradladen, das bin ich ja mittlerweile auch, wenn ich in den Fahrradladen gehe, wirklich verhindern möchte, nämlich Wartezeiten. Hinten dran stehen und warten, bis man endlich drankommt und in der Zeit da rumstehen und nicht wissen, was man tut.
Ja, ist alles richtig. Ich glaube nur, der springende Punkt, um da hinzukommen, ist, glaube ich, ein anderer. Alle Fahrradhändler hier, wahrscheinlich, ich würde mal fast sagen, alle, die zuhören, überlegen sich wahrscheinlich, welche Kunden sie haben möchten. Ist das nicht eine normale Überlegung, sich zu überlegen, welche Kunden sind meine Liebsten, welche möchte ich haben? Das mag sein, dass viele sogar den Weg gehen, aber ich mache mal den ganz ketzerischen Schritt und das mache ich jetzt hier auch im Podcast öffentlich. Ich überlege mir, welche ich nicht haben will und wie ich das verhindere, dass die kommen.
Naja, ich glaube, ich erlebe ja ganz viele Händler, dass sie letztendlich über ihre Öffnungszeiten eigentlich jeden einladen wollen und jeden Kunden erstmal bedienen wollen. Und vielleicht ist da drin ja schon genau das Problem.
Aber genau das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Einfach zum anzuerkennen, dass ich nicht jeden bedienen kann, dass nicht jeder mein Kunde sein will und muss und dass ich mir eine Zielgruppe raussuche, die ich bedienen will. wenn ich das nicht kann, wenn ich einfach sage, ich will ja eigentlich für alle da sein und immer für alle da sein, dann brauche ich auch nicht über eine Reduzierung der Öffnungszeiten oder über sonst irgendwas nachdenken. Aber dann komme ich aus dieser, wie du es genannt hast, Hamsterrad, aus dieser Situation natürlich niemals raus.
Ich erinnere mich an eine Situation, da habe ich einen Händler beraten, der in Personalnot war, weil irgendwie ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeitende gekündigt hat und er dann sich überlegt hat, wie kriegen sie denn die Öffnungszeiten überhaupt noch besetzt und überlegten dann eine Neueinstellung und so weiter. Und dann habe ich gesagt, naja, also letztendlich bist du doch die wertvollste Kraft und so wie ich dich erlebe, bist du hier schon seit Jahren am Limit. Und sorg doch dafür bitte, dass du die Öffnungszeiten so reduzierst, dass du Erholungsphasen hast. Und mit diesen Erholungsphasen kommst du auch wieder in den Spaß und in die Lust an der Arbeit. In der Zwischenzeit, das ist, glaube ich, 3 oder 4 Jahre her, ist das für den Händler völlig normal zuzuhaben, an dem Montag, es waren klassische Reduzierungen, den Montag zuzumachen. Und er macht dort organisatorische Aufgaben in Ruhe und an eigentlich im Grunde in 60% der Fälle hat er montags frei und gönnt sich damit einen Sonntag und Montag ohne Arbeit. So, und das erhält seine Arbeitskraft und die hätte ich oder würde ich nach wie vor als die wertvollste bezeichnen. So, also insofern finde ich, geht es nicht nur darum, was hast du sozusagen als, was haben deine Mitarbeitenden davon, sondern auch, was hast du als Arbeitgeber davon, wenn du deine Zeiten reduzierst?
Hoffen wir mal, dass die Frage damit beantwortet ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber schauen wir mal. Sonst sind ja Nachfragen erlaubt und wir warten auf die nächste Nachfrage, oder?
Sehr gerne. Bei der folgenden Frage unseres Händlers Bernd Repenning von Erfahre Hamburg können wir nicht so gut beantworten. Deswegen haben wir Ulf eingeladen. Ulf Blume, schön, dass du da bist.
Guten Tag. Hallo, schön, euch zu sehen.
Haben wir was in der Hand, wie man richtig Frist setzt oder richtig storniert, war seine Frage. Es gab ja schon mal einen Podcast dazu. Es gibt hier einen Lieferanten, der liefert und liefert nicht, wie er will. Und meine Storno-Frist, also mein Storno trotz Fristsetzung nicht akzeptiert. Also offensichtlich hat er eine Frist gesetzt, aber der Lieferant will die Fristsetzung nicht akzeptieren. So, das nervt, aber ich will es auch nicht so hinnehmen, was die Hersteller da draußen so alles mit uns kleinen Händlern tun. Also was tun?
Ja, was tun? Also zuerst mal ist es gut, wenn man eine Frist setzt. Was dem aber zugrunde liegt, ist überhaupt ein Belieferungsvertrag. Und der liegt ja irgendwie immer in schriftlicher Form vor. Sei es, dass man eine E-Mail geschrieben hat oder sei es, dass der Lieferant einem eine bestimmte Bestellung bestätigt mit einem Liefertermin. Und dieser Liefertermin ist bindend. So, für den Hersteller. Sollte es zu Lieferverzögerungen kommen, muss der Hersteller das anzeigen. Also der Lieferant muss es dem Händler anzeigen. Tut er dies nicht und liefert einfach nicht, wie das hier in diesem Falle zu sein scheint, kommt er in Verzug. Und diesen Verzug, den mahnt man an. Das hat der Händler offensichtlich getan. Also scheint, wie gesagt, scheint darüber Einigkeit zu bestehen oder es scheint eindeutig zu sein, wann die Ware hätte geliefert werden sollen und müssen. Dies ist nicht passiert. Jetzt nimmt er ihn in Verzug und wenn er ihm eine angemessene Frist gesetzt hat, die meistens so bei 2 bis 3 Wochen liegt ungefähr, dann kann er von dem Rechtsgeschäft zurücktreten, wenn der Hersteller, also sein Vorlieferant, diese Frist fruchtlos verstreichen lässt, wie man sagt, also wenn er nicht liefert. Und es hat damit auch nichts zu tun, ob er eine Teillieferung vornimmt, es kommt auf die vollständige Lieferung an. Und wenn der Hersteller sich nun sperrt, dann kann man ihm nochmal gut zureden oder man engagiert einen Rechtsanwalt und der klagt zum Zweifelsfalle durch. Man muss sich natürlich im Klaren darüber sein, dass man dann wahrscheinlich das letzte Mal mit diesem Hersteller Rechtsgeschäfte gemacht hat.
Das heißt also, ich glaube auch, dass alles das, was du gesagt hast, stimmt, Ulf, weil ich glaube, der Fall liegt hier tatsächlich so, dass die Verzögerung angemahnt wurde und es Einigkeit darüber herrscht, was der eigentliche Liefertermin ist und. Aber wenn jetzt ein Rechtsanwalt eingeschaltet wird und die Lieferung nicht abgenommen wird, dann wird das wahrscheinlich das Geschäftsverhältnis ja schon nachhaltig zerstören, oder?
Ja, das ist zu unterstellen, dass der Lieferant dann sagt, na gut, okay, dann müssen wir das eben akzeptieren, dass wir ihm die Ware nicht mehr liefern können. Aber dann ist es auch das letzte Mal, dass wir mit ihm Handel getrieben haben und werden den Belieferungsvertrag danach nicht weiter fortsetzen. Das steht dem ja auch frei, dem Hersteller, ob er das nun macht oder nicht.
Gut, Ulf, vielen Dank. Ist ja letztendlich sehr konsistent in deiner Aussage zu dem, was du im Dezember über Storno und Co. in unserem Podcast beschrieben hast.
Ja, Ulf, super. Das hat uns wieder sehr geholfen. Danke für deine Expertise und dann bis zum nächsten Mal. Dann haben wir hier noch eine Frage, die die Schweiz betrifft und warum es kein Jobrad in der Schweiz gibt. Ich halte mich da mal so wie die Schweiz, ganz neutral. Ich habe keine Ahnung.
Ich habe vielleicht eine Ahnung. Also erstmal liebe Grüße an Nicole von Cyclosport in Mollis in der Schweiz, ein Mitglied von uns. Und sie hat die Frage gestellt. Soweit ich weiß, gibt es kein Dienstradleasing in der Schweiz. Das ist sozusagen in dem Schweizer Verbund geklärt, dass es keine steuerlichen Vorteile für Leasinggeschäfte mit Dienstfahrrädern gibt. Wahrscheinlich nehme ich an, auch nicht mit Autos dann. Das wäre die spannende Frage. Aber wenn es kein Dienstrad-Leasing gibt, dann gibt es natürlich auch keinen Jobrad in der Schweiz.
Genau. Und wer mehr weiß, kann uns ja gerne mal dazu schreiben. Vielleicht hat jemand noch genauere und bessere Informationen. Wir sind auf jeden Fall gespannt.
Pack das mal in dein Topcase.
Ich war letztens auf einem Workshop von den Grünen und ich bin total frustriert gewesen, Uwe.
Das kommt ja selten vor, dass du frustriert bist.
Ja, tatsächlich. Aber da war es eben wirklich der Fall. Und zwar ging es darum, dass ein Kollege irgendwie das in so ein Programm vorgestellt hat, wo man alle möglichen Schieberegler für die Steuerung der Welt einstellen konnte. Also man konnte die Schieberegler stellen von Erdölförderung einstellen, Gasförderung einstellen, Kohleabbau einstellen, neue erneuerbare Energien auf 100% hochfahren, Fahrzeuge nur noch elektrisch, alle werden Vegetarier. Man konnte also für die ganze Welt irgendwas einstellen. Und konnte die Auswirkungen für das Klima im Jahr 2100 sehen.
Und man hat alles runtergeregelt und es hat trotzdem nicht gereicht?
Naja, selbst wenn man an nahezu allen Hebeln gezogen hat, dann kam da irgendwie immer noch 1,5 oder 1,6 Grad raus, was ja das Klimaziel dann wäre. Aber wie realistisch ist es, dass sich den Australiern sagt, sie sollen keine Kohle mehr abbauen, den Saudis sagt, sie sollen kein Erdöl mehr fördern und den Russen sagt, sie sollen das Gas behalten. Ist ja völlig unrealistisch. Deswegen, also diese Hebel waren alle schon auf Anschlag und dass die ganze Menschheit Vegetarier werden, das halte ich auch nicht für wirklich wahrscheinlich, zumindest nicht in meinem Umkreis.
Und was machst du jetzt damit, mit so einem frustrierenden...
Ich war froh, dass es nur im Umkreis der Grünen war. Die werden natürlich alle trotzdem weiterkämpfen und sagen, ja, da müssen wir eben an allen Hebeln so doll wie möglich ziehen. Ich glaube, wenn das in einer anderen Bubble gewesen wäre, in einem anderen Umkreis, ich glaube, dann hätten alle gesagt, naja, dann ist eh scheißegal, dann machen wir aber weiter wie bisher. Aber wir haben doch beim VSF mal so ein Buch gehabt, das es auch sehr gut erklärt hat, oder?
Das stimmt. Ich erinnere mich. Kleine Gase, große Wirkung, der Klimawandel. Und man konnte sehr schön bildlich nachvollziehen, was auf was welche Auswirkungen hat.
Ja, also ich werde natürlich trotzdem weiter Fahrrad fahren und ich werde weiter mein Elektroauto fahren und ich werde versuchen, so wenig wie möglich Fleisch zu essen, weil ich glaube, dass es Auswirkungen hat.
Und auf der Rückseite von dem Buch steht aber, das Fahrrad als Lösung. Ein bisschen den Teil können wir dazu beitragen. Wir verschenken 10 Stück von dieser limitierten Auflage gerne an die ersten 10, die sich melden.
Das ist der heiße Scheiß.
Uwe, Eurobike ist, das hatten wir ja letztes Mal als wirklich Hauptthema, aber jetzt gehen wir noch so mal ein bisschen auf die Kleinigkeiten drauf ein. Ich kann mich irgendwie noch früher an die Eurobike-Besuche erinnern. Das ging immer nur darum, die buntesten Teile zu sehen und die neuesten Rahmen oder was weiß ich, die neuesten Fahrräder. Aber irgendwie ist Eurobike doch mehr. Es hat sich doch total gewandelt.
Ja, es ging mir genauso. Ich habe den ganzen Tag damit verbracht, also mir Produkte anzugucken und jedes Detail. Ich glaube, heute ist es eine Mischung aus, du besuchst deine Marken, deine reduzierten Marken, vielleicht 4, 5, und dann baust du dir ein Seminarprogramm auf.
Was gibt es denn im Seminarprogramm? Also ich meine, wie funktioniert das überhaupt? Kannst du das mal eben erklären, damit unsere Hörerinnen und Hörer wissen, um was wir meinen, um was es geht?
Naja, es gibt, glaube ich, rund um die Eurobiken, das gibt es schon länger, aber jetzt ist es praktisch wirklich auch ein bisschen abgestimmt. Gibt es zu verschiedenen Themen, verschiedene Plattformen, auf die man gehen kann, also das Konferenzen, die man besuchen kann, wo Dinge diskutiert werden. Das sind mehrere, also da gehört, was weiß ich, eine E-Commerce-Konferenz dazu, da gehört aber auch ein Retail-Track dazu, da geht es um den Fachhandel. So, da werden wirklich in einem halben Tag, geht es dann nur um diese Themen. Aber es gibt auch zum Beispiel bei uns im Career Center gibt es Vorträge und Seminare zum Thema Arbeitskräftegewinnung und Jobs in der Fahrradbranche und so weiter. Also es gibt zu allen möglichen Themen gibt es ganz viele Vorträge, Workshops, Seminare und oder Konferenzen. Und das könnt ihr euch alles angucken auf der Eurobike-Seite unter dem Thema oder dem / Themen und Programm.
Genau, und da ist eigentlich auch so ein schöner Timetable drin, wo verschiedene bunte Kacheln drauf sind. Das finde ich sehr übersichtlich. Da findet ihr Nachhaltigkeit-Tracks, da findet ihr Digitalisierung-Tracks oder eben auch Innovationen. Also alles dabei, sehr übersichtlich. Und ich glaube, da sollte man mal hingehen und sich seine Seminare, seine Workshops raussuchen und dann das Programm andersrum darum aufbauen. Dann weiß ich, wann ich Zeit habe, mir vielleicht nochmal schöne Fahrräder anzugucken.
Immer vorwärts. Das erwarte dich beim nächsten Mal.
Uwe, nächstes Mal willst du mit mir über Führung sprechen. Ich weiß gar nicht so genau, was das ist.
Ja, das weiß ich, dass du das nicht weißt. Nein, über Führung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, genau, möchte ich sprechen mit dir.
Ja, können wir ja mal machen. Dann lädst du aber auch einen Gast oder jemanden ein, der sich da auskennt?
Ja, selbstverständlich. Du und ich sind keine Experten.
Alles klar, dann freue ich mich auf nächstes Mal. Da werde ich auch ordentlich was lernen.
Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.